im Scheiß.
Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Mein Name ist Magdalena oder Mena. Ich bin selbst alleinerziehende Mama eines inzwischen 6 Jahre alten Sohnes. Ich kann es noch immer nicht ganz glauben. Und dein friendly Single Neighborhood Parent. Ich wünsche dich hier herzlich willkommen. Wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, dann wirklich eine fette Umarmung von mir. Herzlich willkommen, wie schön, dass du es hier auf den Kanal geschafft hast. Und wenn du schon mehrere Folgen gehört hast und unsere Reise eigentlich schon länger verfolgst, dann natürlich auch ein dickes Willkommen, wie schön, dass du wieder hier bist. Diese Community hier wächst und gedeiht ständig weiter und ich hoffe, dass du nach dieser oder vielleicht auch nach anderen Folgen mehr Zuversicht, Gemeinschaft und Strategie für ein erfülltes Leben als alleinerziehender Elternteil hast. Wie schön, dass du hier bist. So, heute starten wir gleich mit einem Interview und zwar mit einer meiner besten Freundinnen, die mich wirklich durch dick und dünn begleitet hat und ich freue mich schon total. Ich möchte auch gar nicht zu sehr jetzt spoilern. Wir haben ein tolles Interview für euch verfasst und der Schneideprozess war unglaublich lustig. Was ich jetzt machen möchte ist, der Podcast, die Folge soll potenziell ein Ruhepol für dich sein, eine kleine Auszeit aus deinem stressigen Alltag. Und damit werde ich jetzt gleich mit dem Intro starten, das ich auch letzte Woche schon angekündigt habe und dir vorgestellt habe. Genau. Das ist jetzt kurz deine Zeit zum Runterkommen und Ankommen hier. Also schließ mal kurz deine Augen. Wenn du beim Autofahren oder beim Gehen oder beim irgendwas herumschupfen bist, dann vielleicht eher nicht so. Aber wenn du es kannst, dann schließ kurz mal deine Augen, wenn es sich gut für dich anfühlt und nimm mal 1-2 Atemzüge mit mir. Und gleich nochmal einen und halt ihn dann oben mal ein bisschen. Und jetzt möchte ich, dass du dir ein paar Fragen stellst. Erstens, wie fühle ich mich gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10. Kein Judgment, only Awareness. Wie geht's mir gerade? Welche Gefühle kommen hoch, wenn ich jetzt einfach nur mich so frage, wie es mir geht? Und dann möchte ich, dass du dir jetzt kurz mal die Frage stellst, wieso ist das so? Bin ich damit aufgewacht oder gab es Auslöser dafür oder trage ich schon länger was mit mir herum oder was ist der Grund? Denn es geht nur darum zu fühlen und zu wissen, wie es einem geht, eine Bestandsaufnahme zu machen und dann, ja, damit arbeiten zu können. Und dann frag dich mal kurz, was kann ich tun, um meinen Tag für mich besser zu machen? Vielleicht ist dein Tag schon super gut, dann, weiß ich nicht, kannst du noch ein Sahnehäubchen draufgeben? Oder die Kirsche auf Sahnehäubchen, sagen wir so. Oder dir geht es nicht so gut und du musst deinen Tag als Ablauf irgendwie umändern oder du kannst dir ein gutes Abendessen gönnen oder weiß ich nicht, dir mal Takeaway mitnehmen oder was auch immer. Irgendwas, was dir leichter fällt. Nun geht's zu den körperlichen Fragen. Habe ich in den letzten 30 Minuten Wasser getrunken? Unser Körper braucht Wasser, um gut zu funktionieren. Unsere Zellen brauchen genügend Flüssigkeit für einen Informationsaustausch. Deswegen, falls nicht, pausiere den Podcast hier. Hol dir ein großes Glas Wasser. Nimm einen großen Schluck. Und dann geht's weiter. Die nächste Frage ist nun, bin ich in der letzten Stunde aufgestanden oder für die ganzen Busy-Elternteile hier, die gerade irgendwo herumschwirren und irgendwas machen, bin ich in der letzten Stunde einmal für 2 Minuten gesessen und habe es mir gut gehen lassen? Je nachdem, wenn deine Antwort Nein ist, do it. Du kannst den Podcast dir gern pausieren. Wenn du nicht aufgestanden bist, steh auf, schüttel deine Gelenke durch, dehn dich, lauf eine Runde ums Haus oder was auch immer. Und falls du dich noch gar nicht hingesetzt hast, dann bitte setz dich mal kurz, sei es auch nur auf dem Boden, in der Küche oder im Badezimmer oder was auch immer, wo du gerade bist. Gönn dir mal kurz eine Pause, schließ deine Augen, du kannst auch gerne den Podcast pausieren dafür und dann geht's weiter. Und jetzt möchte ich, dass du dir noch eine letzte Frage stellst und zwar, wie möchte ich die letzten 3 Monate des Jahres 2022 verbringen? eine Intention, ein Attribut, das dir in den Kopf schießt. Wie möchte ich sie verbringen die letzten 3 Monate? Bei mir kommt da auf im Flow. Ich möchte gern im Flow sein mit Dingen. Ich möchte gern, dass sich ein bisschen was aligned für mich und ich nicht das Gefühl habe, ich muss alles per Hand ganz manuell schupfen, sondern dass es vielleicht gerade wieder mal ein bisschen leichter, ein bisschen automatisierter wird. Das ist es von mir. Wenn du accountable dafür gehalten werden möchtest, du kannst mir super gerne schreiben, entweder in die Kommentare auf YouTube oder eine E-Mail oder in die Nachrichten auf Instagram. Falls du jemanden brauchst, um dir gerade dein Herz auszuschütten, I am here. Auch wenn ich nicht sofort antworte, ich bin da. Wir sind ja eine Community und nicht eine, was auch immer, das auch immer sonst sein soll. Also es soll ja ein Austausch sein. Noch kurz zu unserem Leben. In der letzten Woche hat sich nicht ganz so viel getan. Die Uni hat wieder gestartet. Ich habe meine erste Prüfung abgesessen und auch bestanden. Das heißt, ich bin meinem Bachelor wieder 5 ECTS-Punkte näher. Darüber freue ich mich sehr. Genau. Kind ist in der Schule. Wir sind gesund. Deswegen passt das ganz gut. Nachdem das Interview jetzt schon ziemlich lang ist, werde ich jetzt aber auch nicht mehr um den heißen Brei reden. Und bitte vergiss nicht, das Interview ist relativ lang. Falls du nicht so viel Zeit hast oder deine Aufmerksamkeit dann irgendwann mal den Bach runtergeht oder du einschläfst, dann kannst du jederzeit auf Pause drücken, auf Stopp drücken. Wenn du dann noch weiterhören möchtest, kannst du auch gern wieder zurückspulen. Das ist gar kein Problem. Genau. Folge 27. Die einzig funktionierende Langzeitfernbeziehung. Ein Interview mit Theresa. Let's go!
So besonders ist.
Genau, dann darf man auch die Weite verbuchseln. Jedenfalls habe ich einen Herzensmenschen von mir an meiner Seite heute, um ein bisschen privat zu plaudern. Und zwar die Resi, auch bekannt als Theresa. Ein Mensch, der mich nicht nur durch meine Schwangerschaft, sondern auch durch die Trennung und dann auch noch durchs Getrennterziehensein begleitet hat. Und die einzig wirklich funktionierende Fernbeziehung in meinem Leben. die Resi, die auch das Logo für den Tiny Family Podcast gemacht hat und mit der ich eigentlich fast jeden Tag Kontakt habe, auch wenn wir uns nicht so oft sehen, weil sie leider am Arsch der Welt wohnt, am anderen halt von Österreich. genau, aber die mir trotzdem sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Hallo Resi, willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Wir reden jetzt schon relativ lang drüber, ein Interview miteinander zu machen. Möchtest du dich mal vorstellen? Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen, sodass dich die Menschen da draußen ein bisschen besser kennenlernen?
Ja, sehr gerne. Also, ich bin die Theresa Valentich. Ich studiere Kunst und Biologie auf Lehramt und arbeite daneben als Illustratorin und freischaffende Künstlerin und mache halt unter anderem auch immer wieder so schöne Logos wie für den Tiny Family Podcast. Und ja, kenne die Mena, glaube ich, mittlerweile seit
8 Jahren.
8 Jahren?
Irgendwie so, ja. Weil das Kind ist jetzt 6 Jahre geworden.
Ja, und ich war, glaube ich, 18 oder 19, wo wir uns kennen. Nein, ich war sicher erst 18.
Du warst vor der Matura, ja?
Ja, ich war 18.
Ich war 9, das geht sich nicht aus. Du warst jünger.
Es war auf jeden Fall in meiner Matura-Zeit.
Mhm. Okay, dann war ich 20. Aber das geht sich. Oh ja, es geht sich aus, weil ich bin 27 und du bist 25. Okay.
Ja. Jetzt haben wir's. Okay. Rechnen ist nicht meine Stärke.
Nein, meine auch nicht.
Gut, dass ich das nicht studiere.
Genau. Ja. Gehen wir gleich mal so zurück an die Anfangszeit. Erzählen wir mal so unsere Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir dann eigentlich durchgehend befreundet geblieben sind, was gar nicht was gar nicht so leicht oder was gar nicht so, wie soll ich sagen, selbstverständlich gewesen ist.
Ja, es war eigentlich von Anfang an eine ziemliche Achterbahnfahrt in unserem Leben. Also jetzt nicht in unserer Freundschaft, aber eigentlich, also wir haben uns kennengelernt, weil der Vater von deinem Kind war der beste Freund meines damaligen Partners. Deswegen sind wir uns über den Weg gelaufen. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war im Stadtpark und ich bin, glaube ich, gerade am Heimweg gewesen von der Schule. Und du bist da mit ihm gesessen. Und du warst mir direkt sympathisch. Ja. Also wir haben irgendwie so ein paar Sätze gewechselt und ich habe mir gleich gedacht, wow, die ist so cool. und haben uns eigentlich von Anfang an sehr gut verstanden. Und ich glaube, das Erste, was uns, also uns haben sehr viele Erlebnisse zusammengeschweißt, glaube ich, aber das Erste, was uns den ersten Stoß gegeben hat, war, glaube ich, dass mein damaliger Partner sich dann von mir getrennt hat. Und es war eine relativ lange Beziehung, deswegen bin ich dann sehr in der Luft gegangen und habe nicht ganz gewusst, wo ich hin soll mit mir. Und
es war dann auch deine erste, muss man dazu
sagen.
Ja,
es war meine erste Beziehung. Und eine Sache, die ich ihm sehr dankbar bin, ist das, dass er mir dann damals gesagt hat, also weil ich dann eben einfach so verzweifelt war, habe ich dann irgendwie versucht, mit ihm zu reden, weil es mir einfach so schlecht gegangen ist. Und dann hat er gesagt, er kann mir jetzt gerade nicht helfen und es tut ihm voll leid, aber vielleicht kann ich mit Damena reden. Und dann war das so der Auslöser, warum ich dann dir geschrieben habe. Und dann hat das irgendwie... Ja.
Okay, das habe ich gar nicht gewusst.
Das ist das, man kann ihm viele Dinge vorwerfen, aber das ist das, warum ich die Beziehung nie bereuen werde, weil ich genau weiß, nur weil ich so lange mit ihm zusammen war, habe ich dich kennengelernt und das kann, also deswegen kann ich eigentlich nicht, deswegen kann ich das eigentlich nicht bereuen. Weil es auch eben so am Ende von dieser Beziehung war, dass wir uns kennengelernt haben und ich glaube, anders wären wir uns vielleicht mal über den Weg gelaufen, aber sicher nicht so eng kennengelernt.
Das stimmt.
Weil das war dann so ein bisschen der Kick-off für das, dass wir dann sehr oft miteinander Kaffee trinken gegangen sind.
Ja, stimmt, ja. Voll. Du hast mir dann auch sehr oft durch meine, noch immer von Anfang an durch meine, wie soll ich das nennen, Selbstzweifel geholfen.
Durch, ja, du mir aber auch.
Ja. Es beruht auf Gegenseitigkeit.
Ja, das war irgendwie immer so ein, wenn es der einen gerade nicht gut geht, ist die andere stark und das hat sich immer so abgewechselt und das eigentlich von Anfang an.
Das stimmt, ja.
Und ja, das ist eigentlich auch das, was sich bis heute hält, dass irgendwie wir durch dick und dünn gehen und durch jede Lebensachterbahn uns durchbegleiten und selbst wenn man gerade selbst am tiefsten Punkt von der Achterbahn ist, hat man dann eigentlich noch immer noch irgendwie Kraft, dass man dem anderen dann auch hilft. Und wenn es ein Ich bin da ist. Also.
Oder ein Wir gehen trinken oder so.
Oder ich bring dir Eis.
Genau. Stimmt.
Das ist wie das eine Mal, wo ich dich abgeholt habe von der Arbeit und.
Ja, das war schlecht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Essen eine Love Language ist.
Ja. Das ist doch meine Love Language. Ja.
Wir haben dann noch eine Weile in derselben Stadt gewohnt eben, hast dann eine andere Ausbildung angefangen und bist in eine andere Stadt gezogen. Und davor bin ich aber schwanger geworden.
Genau, du. Genau. Ich habe meine Matura gemacht, in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. Und dann habe ich das Privileg genossen, dass ich ein Jahr mir freinehmen durfte von meinen Eltern aus. Und dadurch war ich sehr viel in unserer Heimatstadt eigentlich. Und ein wesentlicher Teil von diesem Jahr war eigentlich das, dass wir sind ja beinahe täglich miteinander Kaffee trinken gegangen. Also gerade die Zeit, wo du schwanger warst, sind wir so oft Kaffee trinken gegangen. Ich glaube, mindestens dreimal die Woche. Und einfach nur, um die Welt zu besprechen.
Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, das war eine sehr turbulente Zeit. Aber kann ich mir gut vorstellen, ja.
Aber gerade... Also das ist gerade so die Zeit, nach der ich immer am meisten Heimweh habe. Also dieses, ich bin da und wir sehen uns eigentlich fast jeden Tag. Und das war echt schön. Also es war auch nicht so leicht, weil halt teilweise viele Sachen passiert sind, wie es Leben halt einfach ist. Aber es hat schon noch echt schöne Zeiten gegeben. Auch so dieses Gefühl so zu wissen, okay, wenn irgendwas ist, habe ich eigentlich mit dir immer das Gefühl gehabt, dass du immer da bist. Also auch so ein, es ist egal, wo ich irgendwo um 3 Uhr in der Früh strande, du kommst und holst mich ab. Also es war nie so, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es auf jeden Fall, also dass ich die Möglichkeit gehabt hätte.
Aber du warst auch mit dem Babypapa?
Genau, mit ihm war ich sehr lange sehr gut befreundet.
Genau.
Eben dadurch, dass er der beste Freund von meinem ersten Partner war, war es so, dass wir, ich habe eigentlich meine ganzen Teenagerjahre mit ihm verbracht.
Mhm.
Deswegen war das halt, eigentlich war er auch einer meiner besten Freunde.
Mhm.
Und das war ja dann so, dass ich in eine Stadt in der Nähe gezogen bin, die ist so eine Dreiviertelstunde entfernt von mir. Und eigentlich habe ich jedes Wochenende wieder bei euch verbracht. Mhm. Also ich war nur unter der Woche, war ich halt in meiner Ausbildung und habe die erledigt. Und am Wochenende war ich immer da, weil ihr war es irgendwie so der Ruhepol, wo ich ankommen konnte.
Mhm.
Weil halt so 2 meiner besten Freunde da waren. Dann auch noch ein kleines Baby dazu.
Ja. kannst du dich noch erinnern, als wir dir erzählt haben, dass wir schwanger sind?
Ja. Ich habe es als erstes überhaupt nicht gecheckt.
Ja.
Ihr habt es mir nämlich als erstes, habe ich so ein Buch in die Hand gegeben. Nein, nicht ein Buch.
Oh ja, ein Buch mit ein Babynamen.
Ein Buch mit Babynamen in die Hand drückt kriegt. Wir sind in die Wohnung gekommen und entweder die Mina oder der Babypapa hat mir dieses Buch in die Hand gedrückt. Nein, ich glaube, du hast mir das Buch in die Hand gedrückt und ich so, ja, und ein Buch.
Mit Babynamen.
Was ist das? Ja, ein Buch mit Babynamen. Und ich so, ja, und? Was wollt ihr jetzt von mir? Und dann hat der Babypapa übrigens so gemeint, so, Ma, du verstehst dich gar nichts. Ist dann weggerannt, hat das Ultraschallbild geholt und mir das in die Hand gedrückt. Und ich habe mich sofort voll gefreut und bin eigentlich euch beiden um den Hals gefallen. Und ja, mich habe auch total gefreut für euch. Weil ihr halt vor mir gestanden seid und beide bis über beide Ohren gegrinst habt. Und ja, das war eigentlich keine Frage, dass ich mich da irgendwie nicht freuen sollte, weil... Ja.
Das war, glaube ich, eines der schwersten Geheimnisse, das dir nicht zu erzählen, weil wir eben wirklich über Gott und die Welt davor immer gesprochen haben. Und falls ihr schon meine Geschichte gehört habt, ich glaube, das ist Podcast-Folge 2 oder 3, war es vor ein paar Wochen nicht sicher, wie wir jetzt dann weiter tun sollen, weil unser Kind eben eine Überraschung war. Und in der Zeit, das war eben die Zeit, wo ich ganz oft mit Therese unterwegs war. Und mit ihr nicht über dieses Thema reden zu können. Das war ziemlich schwierig, besonders weil da so viel Unsicherheit war und weil ich eigentlich so gern ihre Meinung gewusst hätte. Und ich habe aber gewusst, ich muss diese Entscheidung für mich damals treffen. Und ich glaube, ich habe es ein paar Mal angedeutet.
Schon?
Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber einmal war ich so ganz kurz davor, das dir zu sagen. Und ja. Und war es dann, ach, ich kann jetzt nicht, weil ich muss die Entscheidung für mich treffen und ich kann mich nicht von irgendeiner anderen Meinung beeinflussen lassen. Ja. Daher, genau. Die Resi war dann auch, also die Resi ist ja Kunststudierende, und die war dann auch die ganz oft meinen Bauch angemalt hat.
Ja, das war voll schön.
Ich habe es auch sehr schön gefunden. Und wir haben ja dann auch eine Hausgeburt gehabt und du warst die Tage davor noch bei uns.
Ja, ich war relativ lang bei euch und das war auch es ist die Frage im Raum gestanden, ob ich nicht bei der Geburt auch dabei bin.
Genau.
Also das war nicht von euch aus, sondern die Hebamme, die mit euch gearbeitet
genau,
hat.
Ja.
Ich war mal bei einem Treffen da irgendwie dabei, weil ich gerade mit dir unterwegs war oder sowas. Und dann
sie hat, gefragt,
dann hat sie mich gefragt, ob ich auch dabei bin und ich war vollkommen baff und so, ich glaube nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja.
Und das Ding war, dass es so gemein war, weil wo er auf die Welt gekommen ist, hatte ich dann leider eine Kinderkrankheit.
Genau, dann konntest du ewig lang nicht.
Und dann konnte ich leider, ich glaube erst eine Woche später oder sowas, konnte ich dann echt erst zu euch.
Genau.
Ja. Man ist volljährig und dann kriegt man die Kinderkrankheiten.
Tja, Pech gehabt. Aber, also ich weiß jetzt nicht nochmal, ob ich nochmal Kinder bekomme, aber falls ich nochmal ein Kind bekommen sollte, dann wärst du eine der Personen, die ich auf jeden Fall fragen würde, ob sie bei meiner Geburt dabei werden, weil ich weiß nicht, wir brauchen mehr, ich brauche diese Unterstützung, bin ich draufgekommen bei der Geburt und also,
yeah.
Falls du dich bereit dazu erklären würdest, mich ein paar Schritte auf dieser Reise zu begleiten, dann würde ich mich extrem drüber freuen, falls ich nochmal Kinder bekomme.
Ich weiß zwar nicht, was ich dann machen kann, außer dekorativ daneben stehen. Aber ja, gerne.
Ah, wir finden Wege.
Und wenn ich dir Eis bringe.
Ja, das passt gut. Nein, aber ich weiß nicht, Geburt ist so wie... Und ich habe ja das Training zur Doula gemacht, deswegen habe ich mich sehr intensiv mit Geburt auseinandergesetzt, also auch im Holistischen. Und ja, ich finde diese Metapher so gut, dass man eigentlich, wie soll ich sagen, wenn du am Klo vor jemandem sitzt und die Tür ist offen und alle schon rein und du fühlst dich komfortabel damit, beim, wie du halt gerade scheißt, dann ist es gut, wenn du es irgend dort halt machst. Aber du musst dich halt entspannen zum Scheißen. Und du bist so eine Entspannungsperson.
So. Also, schönes habe ich noch nie gehört.
Neben dir würde ich auch einen Wassermelone scheißen. Okay, Geburt ist wie Wassermelone scheißen. Und du bist eine Entspannungsperson dafür. So, okay.
Jetzt ja. Kennt man auch, warum wir so gut befreundet sind.
Ja.
Gleich einen dummen Humor. Wo waren wir?
Im Scheißen.
Und nun kommt eine kurze Pause. Und falls du diese Tipps und Erfahrungen und Ratschläge cool findest, aber nicht so sicher bist, wie du sie an deine individuelle Situation anpassen kannst, wenn du dir wünschst, wieder selbstbestimmter, leichter und proaktiver deinen Alltag zu meistern, dann komm gerne in die 1:1 Trennungsdoula-Begleitung mit mir. In den Shownotes findest du den Link zum kostenlosen Kennenlerngespräch. Das dauert 15 Minuten lang und darin entscheiden wir, ob wir uns das miteinander gut vorstellen können und wie ich dich unterstützen darf. Lass mich dich als erfahrene Trennungsmama und beste Freundin auf Zeit an die Hand nehmen und schau dir selbst wieder beim Aufblühen zu. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, Mena.
Das wird eindeutig der Spoiler für dich. Okay. Und dann ist dieses Kind geboren worden, also mein Kind. Und ich war damals auch erst 21. Wie war das für dich, so aus Sicht der Freundin?
Naja, dadurch, dass du etwas älter bist als ich, war das irgendwie am Anfang nicht so, dass ich das wieder hinterfragt hätte.
Okay.
Das war so ein, ja. Und der Vater von deinem Sohn hat halt auch immer gemeint, ja, hat immer schon gewusst, dass er jung Kinder kriegen wird. Und ich habe mein Leben lang immer gesagt, dass ich sicher irgendwann mal Kinder habe.
Mhm.
Und mindestens zwei. Also, ich meine, ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber
damals, wir kommen noch da.
Damals war das irgendwie so meine Überzeugung, so ja, Kinder sind cool und ja klar, warum jetzt nicht anfangen. Und meine eigene Mutter hat auch relativ jung meine Brüder bekommen.
Mhm.
Und das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass ihr zu jung seid, um das zu machen.
Mhm.
Und vor allem war das halt auch für mich so ein, okay, mir ist es immer sehr wichtig, dass ich mich nicht in Entscheidungen einmische.
Mhm.
Und dass die Leute nicht Entscheidungen treffen, weil ich sie ihnen sage, sie sollen die so treffen, sondern weil sie selbst so sind und deswegen, also so davon überzeugt sind. Und deswegen war es dann halt auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, also ich habe nie drüber nachgedacht, weil es nie mein Punkt war, darüber nachzudenken.
Mhm.
Es geht mich halt einfach nichts an, was ihr macht. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann ist das eure Sache. Dann
ja.
Kann ich zwar sagen, ich würde es vielleicht jetzt nicht machen in der Situation, aber ehrlich gesagt habe ich nie drüber nachgedacht.
Mhm. Ich muss dazu einfach sagen, du warst eine der wenigen jungen Personen, die sich nicht von mir oder von uns abgewandt hat. Also du bist da mit uns in diese Erfahrung reingegangen, mit offenen Armen, offenem Herzen. Und du hast mich so angenommen, wie ich war, und du hast unser Kind so angenommen, wie es war. Und wie es ist, noch immer. Und von Anfang an warst du einfach so da und das war so schön. Also du warst, da waren keine Hemmungen und kein Kind oder Spucke oder weiß nicht, Kaxi oder was auch immer, sondern so ein, ja, ich mach mit, ist gut und wir machen das gemeinsam und ich helfe dir und du hilfst mir und also es wird sich schon irgendwie ausgleichen.
Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann... Also klar kann ich einzelne Aktionen nicht gut finden, aber die Entscheidung von einem Menschen, wenn ich den Menschen mag, muss ich respektieren. Manche, wenn sie mich angehen, kann ich halt nicht respektieren. Da muss ich dann halt meine Grenze ziehen. Aber ich finde, gewisse Dinge gehen mich nichts an. Da habe ich nichts zu sagen. Mhm. Da kann ich meine Meinung sagen, wenn ich gefragt werde und die ist dann auch ehrlich. Aber wenn es jetzt nicht so ist, dass es irgendwas ist, was mir ultimativ wichtig ist, dann entweder ganz oder gar nicht.
Das ist ein schöner Ansatz. Du hast dann auch, glaube ich, sehr schnell mitbekommen, wie wir angefangen haben zu strugglen. Also wir haben ja wirklich diese Trennungsphase, die war eigentlich relativ lang. Gibt es da irgendwas, was dir noch in Erinnerung geblieben ist, wie du das aufgefasst hast damals, wie du das miterlebt hast?
Ich glaube, es war für mich schwierig, weil, wie gesagt, ihr beide meine besten Freunde wart.
Du hast dann auch sehr schnell Stellung bezogen eigentlich.
Ja, aber dass ich Stellung bezogen habe, hat einen Grund gehabt, dass ich halt vorher eine Freundschaft gehabt habe, auch zu einem Paar. Und die Beziehung dann auseinandergegangen ist und sehr schier auseinandergegangen ist. Mhm. Wo, ich mag nicht ins Detail gehen, aber wo alle möglichen Sachen dann einfach im Raum gestanden sind und es auf jeden Fall nicht leicht war zwischen den beiden und auch sehr ernst war. Also das waren jetzt keine Teenager-Probleme da zwischen den beiden, sondern es waren wirklich ernste, lebensbedrohliche Themen, die nicht okay waren. Und davor habe ich halt einfach die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, Stellung zu beziehen und dass ich zwar mit jemandem befreundet sein kann, aber dass es einfach eine Grenze gibt. Mhm. Also, und ich, wenn ich ehrlich bin, war ich auch einfach wahnsinnig wütend, weil Dinge gesagt wurden und Dinge gemacht wurden, wo bei mir ist ein bisschen der Mama-Bär rauskommt, der sagt, so gehst du nicht mit meiner besten Freundin um. Mhm. Und ich habe schon auch lange versucht, irgendwie so zu sagen, okay, gut, man versteht, warum so handelt und das vielleicht meint er das nicht so und schon noch ein bisschen gegengerudert quasi und versucht, dich aus deiner Wut ein bisschen rauszuholen, weil ich halt manchmal halt auch ihn verstanden habe, warum er jetzt irgendwie so agiert. Mhm. Aber ab einem gewissen Punkt war es dann halt einfach so, dass ich mir gedacht habe, nein, das geht mir zu weit. Also, wie ich schon gesagt habe, so gehst du nicht mit meiner Freundin um. Mhm. Und das war dann das, worum ich auch sehr lange ziemlich wütend auf ihn war. Mhm. Und es war ja auch so, dass nachdem ihr euch wirklich eindeutig dann getrennt gehabt habt, dass er sehr lange einfach keinen Kontakt zu mir gehabt hat. Mhm. Aber nicht, weil ich ihn immer weggestoßen hätte, sondern er hat es nicht mal probiert. Und das war das, was mich dann wirklich geärgert hat, weil wir waren halt, ich meine, ich habe den gekannt, seit ich 15 war. Mhm. Und er war einer meiner engsten Freunde. Und das war halt nicht nur für so stellvertretend enttäuschend, so, wie gehst du eigentlich mit meiner Freundin um, sondern auch persönlich. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass wir wieder gut zurechtkommen eigentlich.
Genau. Also Disclaimer, alles ist wieder gut.
Wir haben uns wieder alle lieb.
Ja, genau.
aber das war echt schier. Vor allem, weil einfach relativ kurz davor noch eine andere Beziehung von sehr engen Freunden von mir kaputt gegangen ist, mit denen ich heute mit beiden nichts mehr zu tun habe. Mm. Und einfach das nochmal zu erleben war heftig.
Ich glaube, das war einfach so eine tumultreiche Zeit.
Auf jeden Fall.
Also das war dann für viele Involvierte wirklich nur mehr ein emotionales Überleben. Also für mich war es mit Kindern emotionales Überleben und für andere Parteien in dieser Trennungszeit ja auch.
Natürlich war es so, dass ich einfach, wenn Leute zu meinen Freundinnen und meinen Freunden gemein sind, verteidige ich sie. Mhm. Aber das war einfach nochmal das, ich glaube, dadurch ist mehr Druck dahinter gewesen.
Mhm. Ja, das kann ich verstehen, ja. Danke, dass du trotzdem so da geblieben bist. Also, ich glaube, in der Zeit haben wir auch wirklich, wirklich oft telefoniert und viele Texte geschrieben.
Ja, wir haben viel geschrieben, aber wir haben auch uns auch immer wieder getroffen, glaube ich.
Ja, da warst du dann schon, da bist du schon weggezogen gewesen, ja. Also eben, wir haben eine Long-Distance-Relationship, glaube ich, seit mindestens 5,5 Jahren. Ja, 5,5 Jahre, ja. Als mein Kind dann 2 war, warst du die, mit der wir ans Meer campen gefahren sind. Und das war ein Erleben.
Das war ein lustiges Abenteuer.
Ja.
Das ist so eins von den Abenteuern, die im Nachhinein lustiger sind als in der Situation, glaube ich. Ich meine, es war schon schön.
Auf jeden
Fall.
Aber
es hat echt Situationen gegeben, die für uns beide sehr stressig waren, glaube ich.
Man muss auch für ihn. Ja, ja. Auch für ihn, ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass mein Sohn dann nach der Trennung, also da war er 1,5, als wir uns getrennt haben, und er war dann wirklich sehr, sehr anhänglich fürs nächste halbe Jahr, ja, und hat eigentlich fast niemanden an sich herangelassen. Also das war dann seine Art, mit dieser abnormalen, fast schon traumatisierenden Situation umzugehen. Und es war dann so, dass wir eben, ich glaube, deswegen ist er inzwischen auch so ortsgebunden, weil das ihm so viel Sicherheit gibt.
Mhm.
Also ich und ein bekannter Ort, das ist gut. Aber ein unbekannter Ort mit unbekannten Menschen, das ist Horror für ihn. Also nach wie vor. Und in weiterer Folge auch für mich. Aber ja, genau. Und ich durfte dann teilweise nicht mal allein aufs Klo oder duschen gehen. Das war dann echt anstrengend.
Aber wie lange waren wir dort?
Ich glaube mal eine Woche.
1 oder 2 Wochen? Wir waren doch länger dort.
Möglich, ja. Aber es hat sich auch nicht beruhigt oder so. Also es war.
Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass es nach einiger Zeit so war, dass er gewusst hat, dass wenn ich sage, die Mama kommt gleich, dass das dann auch wirklich stimmt.
Ah, okay.
Und das war ziemlich spannend, weil er hat am Anfang irrsinnig viel Angst gehabt.
Mhm.
Und eben, es ist dann teilweise ums Duschen oder aufs Klo gegangen. Und dann habe ich einfach gesagt, geh jetzt duschen. Wir schaffen das schon für eine Viertelstunde, schaffen wir das, dass wir zu zweit da sind. Ich bin ja da, ich passe ja auf.
Ja,
auf
ihn. Ja.
Und das war dann oft so, dass er am Anfang noch Angst gehabt hat und mich ganz oft gefragt hat, wo du bist.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl gehabt, so nach dem, keine Ahnung, 3. Mal oder sowas, Hausnummer, ich weiß nicht mehr, wie oft das war, war es dann irgendwann mal so ein Vertrauen da, dass er gewusst hat, okay, wenn Theresi sagt, das passt schon, dann passt das. Mhm. Und wir haben auch damals miteinander viel gespielt und ich habe bei ihm voll auf das Gefühl, dass ich auch für ihn so ein Zwischending zwischen Familie und Freundin bin.
Mhm. Die Tante.
weil ich mich halt natürlich, wenn wir waren zu dritt auf Urlaub, ich habe mich einfach auch verantwortlich gefühlt mit ihm und vor allem dich mit ihm alleine gesehen und also ich meine, ich habe dich nicht alleine lassen können bei dem, was du da, ich weiß nicht, ich konnte nicht daneben stehen und nichts machen.
Ja, also.
Und deswegen war ich halt, ich habe zwar immer sehr aufpasst, was dir wichtig ist und was, also was Erziehung angeht, aber ich war halt gerade in dem einen Urlaub oder gerade in der Zeit vielleicht auch so ein bisschen erziehend, wie mit dem Wasser wegschütten. Kannst du dich an das noch erinnern?
Nein.
Wir haben ihm immer Wasser gegeben. Und immer hat er einen Schluck gemacht und hat das weggeleert. Und wir waren am Verzweifeln, weil wir nicht gewusst haben, warum er das macht. Und wir so, nein, nicht das gute Süßwasser.
Trinkwasser.
Trinkwasser, weil wir halt am Meer waren. Und dann irgendwann sind wir drauf gekommen, der macht das, weil er es uns nachmacht, weil er uns sieht, wie wir das Geschirr abspülen.
Wirklich? Okay.
Und es war halt, er war 2. Ja. Wie erklärst du einem 2-jährigen Kind, nein, das Wasser können wir jetzt wegklären und das nicht?
Ja, okay. Daran kann ich mich gar
aber
nicht
das war dann halt auch das, wo ich, also beispielsweise, wo ich einfach dann auch dazwischen gegangen bin und nicht so wie eine Freundin, aber ich war halt auch nicht die Mama.
Mhm.
Also ich habe einerseits schon Grenzen gesetzt und die halt so Erziehungsmaßnahmen sind sozusagen, aber die Mama war ich halt trotzdem nicht. Und ich glaube, dass das so eine gewisse Vertrauensbasis dann irgendwann einmal gegeben hat. So ein Ding, so okay, das ist jetzt jemand, mit dem ich spielen kann, aber auch jemand, auf den ich vertrauen kann.
Genau, an dem kann ich mich anhalten.
Ja.
Genau.
Und ich glaube, dass der in dem Urlaub schon auch viel war, was diese Vertrauensbasis gegeben hat irgendwie.
Ja, das war wahrscheinlich dann nochmal so ein nochmal so. Also du, wie gesagt, du warst von Anfang an eigentlich relativ regelmäßig bei uns und wir waren bei dir und
ja.
Du warst eigentlich von Anfang an präsent in seinem Leben.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Und dann ist es weitergegangen. du bist dann in eine andere Stadt gezogen, nämlich ans andere Ende von Österreich. Das war vor 4 Jahren.
Mhm.
Und
ich war doch ganz oft bei mir in der ersten Stadt.
Genau, ja.
Also ganz oft, ein paar Mal.
Mhm.
Ich kann mich daran erinnern, dann einmal bin ich, weil er einfach ein sehr hart gesottener Frühaufsteher war, sind wir, glaube ich, um 5 oder sowas aufgestanden. Ja. Und er war so begeistert, weil vor meinem Zimmerfenster die ganzen Busse und Straßenbahnen vorbeigefahren sind.
Da gibt es ein Foto, wo, ja, wo du mit dem Pyjama auf dem Bett kniest oder so und er steht mit der Windel daneben.
Ja.
Genau.
Und jedes Mal, wenn ein Bus vorbeigefahren ist, Bus!
Ja. Aber du hast zu den Straßenbahnen Bus gesagt.
Ja.
Ja.
Natürlich.
Das ist alles groß. Ja. Genau, dann bist du umgezogen. Da weiß ich noch, da hattest du das WG-Casting in Kroatien,
ja,
am Campingplatz.
Ja, vorm Zelt.
Mhm. Und ich war so, warum zieht sie bei diesen Menschen ein? Sie hat sie noch nie gesehen. Aber ich habe es dann schlussendlich verstanden, weil ich habe dich besucht.
Ja, es war halt so, dass ich mir dachte, wenn sie blöd sind, dann kann ich noch immer woanders hinziehen.
Ja, ja. Coole Einstellung, gute Entscheidung. So. Wir haben dich dann auch in der anderen Stadt ganz oft besucht.
Ja.
Und mein Kind hat dich und deine WG lieben gelernt.
Ja. Und Posaune gespielt und Klavier und Gitarre.
Und im Schnee.
Und im Schnee.
Genau.
Ganz viel im Schnee.
Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn wir, also wir besuchen dich in etwa einmal im Jahr, so für ein paar Tage, ja, wenn man so Pi mal Daumen sagen kann, jedes Jahr hat ihn irgendwas anderes angesprochen, kommt mir vor. Also wir haben dich jetzt, glaube ich, 3-mal oder so in Folge besucht, immer im Frühjahr. Und es war immer irgendwas anderes für ihn spannend. Und das habe ich eigentlich immer voll schön gefunden, weil ich glaube, dass er auch durch sowas so viel lernen kann. Und gerade die letzten 2 Male konnte er sich dann richtig von mir loslösen. Und ich konnte ihn auch loslassen schlussendlich. Und er konnte dann dich und deine Freunde genauso...
Ja, meine Freunde.
Was?
Ja, meine Freunde.
Na, dich
auch. Ich bin dann langweilig, ich bin so das alte Spielzeug dann. Und dann die anderen, man muss dazu sagen, eine meiner Freundinnen ist einfach zuckersüß zu ihm und sie liebt er über alles. Und ihren Partner auch.
Ja.
Und die zwei machen dann Schnitzeljagd mit ihm und bauen Höhlen. Und, obwohl, die Höhle habe ich mit ihm gebaut.
Ja, ja, ich glaube, wir haben einige Höhlen gebaut.
Ja.
Und wir haben Iglus gebaut. Und
ja, toll. Wir waren rodeln,
ja,
und
genau,
im wandern. Museum und ein bisschen wandern.
Und also das ist immer so ein bisschen Actionurlaub, weil da gibt es so viele coole Menschen. Und er kann mit allen irgendwie auf verschiedenste Art und Weise sich verbinden. Und
ja, ich habe einfach in der neuen Stadt einen sehr großen Freundeskreis, dadurch, dass ich in einer sehr großen WG gewohnt habe. Und das sind dann einfach... Wenn man dann 5, 6 Leute hat, dann tauscht sich's halt ab. Also dann ist es für jeden okay, dann wenn jeder 5 Minuten spielt, dann kommt auch schon mal ein ordentlich was an Zeit zusammen, wo ja jedes Mal mit jemand anderen spielen kann.
Das stimmt, ja. Also man kann im Endeffekt sagen, du bist mit mir durch dick und dünn gegangen.
Ja.
Wir sind miteinander aus unseren Pubertäten in die jüngere und mittlere Erwachsenenschaft gegangen. Und sind jetzt eigentlich schon ziemlich erwachsen dafür, dass wir noch so jung sind. Knackig. Wie hat meine Geschichte dein Bild auf die Elternschaft so geprägt?
Mm.
Man hat nicht, besonders nicht im Alter von 19 Jahren, Freundinnen, die Kinder bekommen. Oder zumindest nicht so oft, glaube ich. Man hat, glaube ich, dann noch ein sehr unschuldiges Bild von Elternschaft und vielleicht auch ein sehr idealistisches. Und du hast das jetzt ja wirklich, also du hast gute Zeiten miterlebt, aber auch eben sehr, sehr viele schlechte. Also du warst ja auch wirklich oft der Fels in der Brandung für mich, wenn irgendwas zu viel war, wenn die Selbstzweifel durchgekickt sind, wenn irgendwelche anderen Themen da waren. Was hat das alles, hat das irgendwas mit dir gemacht?
Auf jeden Fall. Also einerseits war es so, dass ich meine eigene Mama besser verstehen konnte dadurch.
Mhm.
Weil sie halt auch sehr jung meine Brüder gekriegt hat und sich von ihrem Vater auch recht früh getrennt hat.
Also sie war dann auch sehr früh
genau,
alleinerziehend, ja.
Und sie hat eben Zwillinge bekommen, das heißt, sie hat nicht nur einen, sondern auch zwei.
Hut ab.
Mir waren immer schon bewusst, dass das keine leichte Zeit für sie war, aber dadurch, dass ich dann einfach auch gesehen habe, welche Schwierigkeiten du hattest als Alleinerziehende, habe ich mir dann regelmäßig gedacht, so, okay, und das jetzt mal zwei? Hut ab.
Mhm.
Also gerade jetzt in den letzten Jahren habe ich einfach intensiver über das Thema nachgedacht. Das einerseits. Und ja, es hat halt natürlich auch einfach das ganze romantische Bild, was du von Eltern sein hast, einfach... ja, es ist einfach bei weitem nicht so romantisch, wie es in Filmen und auf YouTube ausschaut.
Ja.
Also ich habe eine Zeit lang ganz gerne eine YouTuberin geschaut, die viel über ihre Familie spricht. Dann haben wir immer gedacht, oh, sowas will ich auch, so eine schöne, warme Familie. Aber sie hat halt nicht über die schwierigen, also oder halt nur in gewisser Art und Weise über die Schwierigkeiten, schwierigen Zeiten geredet. Und dadurch habe ich einfach kein adäquates Bild von, was heißt es, ein Elternteil zu sein.
Mhm.
Und das ist halt dadurch, gerade dadurch, dass ich einfach dass wir uns alles erzählen, habe ich auch einfach natürlich alle wirklich sehr schönen Seiten mitgekriegt, aber halt auch alle Seiten, wo man dasteht und keine Ahnung hat, was man jetzt tun soll.
Mhm.
Aber man ist halt trotzdem die verantwortliche Person. Und das hat eindeutig sich auf mein Bild von Elternsein und Kinder haben auch einfach ausgewirkt. Auch so dieses Ding, so du kannst zwar mit jeder guter Intention in eine Beziehung reingehen und ein Kind bekommen, aber du weißt nicht, wie es weitergeht.
Mhm.
Du weißt nicht, ob sich nicht irgendwas an der Beziehung ändert.
Mhm.
Das auf jeden Fall.
Okay, voll spannend. Da habe ich wohl ein paar Träume zertrümmert.
Ach, ich weiß nicht, ob die nicht so oder so auch zertrümmert werden. Aber ich glaube, dass ich durch das ein sehr realistisches Bild vom Elternsein habe.
Möglich.
Und ich bin eigentlich ziemlich glücklich darüber, weil ich glaube, dass wenn ich mich jetzt entscheide, so ein Kind zu kriegen, dass ich nicht das Gefühl habe danach so, die haben mich alle angelogen, sondern dann entscheide ich mich wirklich bewusst für das.
Mhm.
Und es ist halt nicht wie bei How I Met Your Mother mit Kinder sind anstrengend, aber schau dir die Söckchen an, sondern es ist, Kinder sind anstrengend, aber es gibt auch sehr, sehr schöne Teile an einem Kind haben, aber das sind nicht die Söckchen, die süß sind.
Mhm. Das stimmt, ja. Voll spannend. Ich glaube, über sowas haben wir jetzt auch noch eigentlich noch nie so im Detail gesprochen.
Nein.
Ja. Ich hatte mir das Elternsein auch nicht so vorgestellt. Also ich hatte leider auch eine sehr verzerrte Wahrnehmung davon. Ein sehr verzerrtes Bild eigentlich.
Ich glaube, man glaubt irgendwie immer, dass man es wieder zurückgeben kann, wenn es mal anstrengend ist. Aber es ist
ja, man kann es einfach nicht zurückgeben, ja, das ist schlimm.
Here, you left this in my womb.
Genau. Ja, das ist auch etwas, mit dem ich so sehr struggle irgendwie. Auf der einen Seite so die Studierende sein, die ihr Leben selbstbestimmt und frei einteilt und macht und tut. Und auf der anderen Seite so dieses Kontrastreiche, ich bin aber Mama und ich bin verantwortungsbewusst und ich bin bedürfnisorientiert und ich bin da und ich bin vorsichtig. Und das ist für mich schon immer ein Kontrast gewesen. Einfach das junge Mama zu sein und dann auch noch junge, alleinerziehende Mama zu sein.
Ja.
Ja.
Für mich war es auch immer, oder ist es immer ein Unterschied zwischen, ich habe das Gefühl, dass ich manchmal so mehrere Rollen einnehme im Sinne von, einerseits bin ich einfach deine Freundin,
mhm,
und bin für dich ja Freundin da. Andererseits habe ich deinen Sohn sehr gerne und bin halt auch seine Freundin. Und dann ist es aber auch so ein, gerade wenn es mit ihm schwierig wird, wenn er bockig ist oder sowas, und wenn ich merke, dass er was macht, was er jetzt nicht aus Bösartigkeit macht, aber wenn er was macht, was dir einfach gerade, für dich gerade schwierig ist,
mhm,
ist es teilweise sehr schwer, da nicht diesen Mama-Bär rauszulassen, mhm, weil halt natürlich ist es so die erste Reaktion, so du bist schon mit der besten Freundin gemein.
Ja.
Aber andererseits will ich halt auch einfach nicht diese Grenze übertreten. Ich kann zwar sagen, wenn mich was wirklich stört und wenn mir was zu laut ist, und ich kann weggehen, wenn mich was wirklich stört. aber ich will mich auch nicht in was einmischen, was mich schlicht und einfach nichts angeht, weil er ist nicht mein Kind.
Mhm.
Und das ist manchmal schwierig, weil ich eben in diesem Rollending drinnen bin. Also in diesem, verteidige ich jetzt meine beste Freundin? Oder bin ich der erwachsene Mensch, der sagt, okay, das ist dein Kind, das geht mich nichts an?
Mhm.
Und das ist teilweise das, was halt so diese Rolle der Außenstehenden schwierig macht, weil natürlich habe ich viel von dir mitgekriegt und von meiner Mama und ich denke viel über sowas nach und ich finde Psychologie interessant und alles. Aber letzten Endes, ich habe kein Kind. Ich habe keine Ahnung. Ich kann auch nur das sagen, was mir mein Bauchgefühl sagt und was ich vielleicht im Pädagogikstudium irgendwann mal gehört habe, aber ja.
Ich stelle mir das auch sehr schwer vor, wenn ich jemanden strugglen sehe. Und du hast uns sehr, sehr oft strugglen gesehen. Aber ich habe es immer sehr respektvoll gefunden, wie du mich strugglen hast lassen und wie du trotzdem in der Zeit da warst.
Ja.
Ja. Weil das waren im Endeffekt Kämpfe, die oder Dinge, die ich mit ihm mir ausmachen musste. Und Themen, durch die wir uns durchwursteln mussten. Und alles andere wäre, glaube ich, in ein Ungleichgewicht gekommen. Also dann hättest du eben Stellung bezogen, aber dann wärst du halt auch als Spielepartnerin oder halt als Vertrauensperson weggefallen. Und ich glaube schon noch, dass du das für ihn bist, jemanden, an dem er sich anhalten kann. Also er kennt dich einfach und er weiß, wenn du kommst, dann bist du da. Und manchmal hat er ein Problem damit, weil wir dann halt leider zu viel quatschen. Aber grundsätzlich, er weiß ja auch, dass wir zu dritt was gut machen können und er kann ja dir vertrauen und ja.
Ja, ich weiß, das ist für mich teilweise, es hat schon eine Zeit gegeben, wo ich mir auch schwer dann habe damit, dass, ich war nicht eifersüchtig, aber ich habe mir schwer dann damit, dass ich quasi dich alleine nicht, dass ich dich für mich alleine nicht mehr so wirklich gehabt habe.
Mhm.
Also es war nicht so ein, dass ich irgendwie, ihm das irgendwie neidisch gewesen wäre oder dass ich mir gedacht habe, dass er mir irgendwas wegnimmt, aber es war schon so ein bisschen so ein Ding, wo ist meine beste Freundin hin? So, ich bräuchte nicht dich jetzt gerade als Mama und du musst für ihn dann sein, sondern ich bräuchte dich als meine Freundin.
Okay.
Und was dann auch noch zusätzlich so war, dass ich halt, gerade wenn du gerade schwierige Zeiten gehabt hast, war es so ein Ding, dass ich mir dachte, mit meinen Pupsi-Problemen brauche ich jetzt nicht zu dir kommen.
Ja, das hast du oft gesagt, ja, das weiß ich noch.
Weil halt, natürlich habe ich auch Probleme und die sind relevant und die sind auch, ist okay, dass die da sind und sind ja für mich trotzdem auch schwierig. Aber wenn du halt jemanden anderen siehst, der gerade so Erwachsenenprobleme hast quasi, dann magst du mit so Lappalien einfach nicht ankommen, weil du denkst, für das hat die Person jetzt halt auch nicht die Kapazität irgendwie. Oder also ich glaube, mittlerweile habe ich das gelernt, dass ich dann trotzdem auch komme, aber...
Ja, das ist gut so.
Aber es war halt auch lang so, dass ich mir dachte, wie komme ich dazu, dass ich jetzt mit meinem Zeug anfange.
Also, ja, darüber haben wir oft gesprochen, genau.
Das war ein bisschen schwierig.
Aber ich habe auch immer gesagt, bitte komm zu mir, das ist wichtig.
Ja,
und,
aber das war auch oft genug einfach eine Sache, die ich mit mir selbst ausmachen habe müssen.
Manchmal muss man sich auskotzen.
Das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eher, das bezieht sich nicht so auf das, dass du Mama bist, aber was ich immer sehr geschätzt habe und was ich auch sehr an unserer Freundschaft schätze, ist, dass einfach sowas von gnadenlos ehrlich sind zueinander.
Mm.
Und halt auch in Situationen, wenn wir das Gefühl haben, das geht jetzt gerade gar nicht und das nervt mich, das ärgert mich und ich komme mit dem nicht zurecht, dass wir das halt auch wirklich sagen.
Mm-hmm.
Also die eine Situation, wo ich damals war, wo es mir wirklich schlecht gegangen ist, wo du dann auch gesagt hast zu mir so, hey, du verlierst dich gerade selber.
Mm-hmm.
Oder du veränderst dich gerade so sehr, dass ich das Gefühl habe, dass das nicht zu dir passt. Wenn die Veränderung für dich authentisch ist, dann mach das.
Mhm.
Aber wenn sie es nicht ist und ich habe das Gefühl, dass es nicht so ist, dann bitte pass auf dich auf.
Aber ich weiß noch, ich habe extrem lang darüber nachgedacht, ob ich dir das sage.
Mhm.
Und es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen, weil ich wollte dich ja nicht verlieren oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas passt gerade nicht.
Ja.
Und ich weiß nicht, woher ich dann den Mut genommen habe, weil du wirklich eine sehr wichtige Person schon damals auch für mich warst. Also das war ja dann schon während der Trennung eigentlich, nach der Trennung.
Aber das war halt genau das, was ich gebraucht habe zum Hören. Und das war eben das, was du damals gesagt hast, mit dem du verlierst dich gerade selbst, pass auf dich auf, war das, was ich hören habe müssen. Mhm. Und das ist auch das, was ich eben eigentlich bis heute das Gefühl habe, dass genau das das ist, was unsere Freundschaft ausmacht, dass wir uns gegenseitig sagen können, hey, pass auf dich auf, du hintergehst gerade deine eigenen moralischen Vorstellungen oder was auch immer, aber dass wir uns einfach wirklich gnadenlos die Realitätswaschen geben.
Ja. Also ich hatte mal eine Zeit, da ging es mir echt oft nicht gut und dann habe ich tränenüberströmt die Resi angerufen und die war dann so, jetzt schauen wir mal, was in deinem Leben gut ist. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und es war aber nicht so ein oberflächliches Ding, sondern ja, ich höre dir zu und es ist okay, dass du dich jetzt gerade scheiße fühlst, aber du darfst nicht alles, all das glauben, was dein Kopf dir sagt.
Ja.
Und jetzt denk mal rational über diese Situation nach. Es ist jetzt nicht mehr so konstant in ein paar Jahren. Aber einfach heute zum Beispiel, ich schicke dir eine Idee, wo ich unsicher bin, wo ich selber ein bisschen Bauchweh habe und du erinnerst mich einfach knallhart daran, ob ich überhaupt etwas will oder nicht. Und einfach durch das Gespräch mit dir komme ich dann auf meine eigenen Prinzipien eigentlich wieder drauf. Und es ist so, immer noch ohne Judgment, ohne Verurteilung und ohne ich schaue dich von oben heran an, sondern schauen wir mal die Sache von außen an. Und das ist einfach total erfrischend und schön und das ist total sicher. Es ist, du bist ein total sicherer Hafen und ich hoffe, dass ich das auch für dich sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe oft das Gefühl oder die Angst, dass ich dann teilweise ein bisschen zu belehrend werde. Oder ein bisschen zu krass bin mit meinen Aussagen.
Die Angst habe ich eigentlich auch immer. Aber ich weiß noch, du hast mich im Winter mal tränenüberströmt angerufen, weil eine Person was gesagt hat. Und ich war dann so, ja, die hat das gesagt und glauben wir es ja jetzt. Und ich weiß noch, ich habe mich dann so drüber aufgeregt. Und am Anfang war es nur so, mii. Und dann warst du irgendwie mitgelacht. Und genau. Auf jeden Fall, ich glaube, eine gewisse Schärfe ist gut für unsere Beziehung.
Ja.
Und ein gewisser Zynismus und...
Ich glaube halt, dass das, was eine gute Freundschaft ausmacht, ist das, dass du ehrlich sein kannst und dass du auch wirklich ehrlich sagen kannst, hey, das nicht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch gerade das, warum das mit dem, dass du ein Kind hast, so gut funktioniert, weil ich genau weiß, okay, das sind Themen, quasi, da darf ich nichts sagen. Mhm. Das geht mich schlicht und einfach nichts an.
Mhm.
Und dass so diese Grenze sehr klar abgesteckt ist. Ich kann zwar was sagen, wenn ich dazu gefragt werde, und ich kann auch was sagen, wenn es wirklich was ist, was mich angeht, aber ich weiß darüber hinaus, Und das ist, glaube ich, so dieses Essentielle, was einfach wichtig ist an einer Freundschaft, wenn ein Mensch ein Kind hat. Weil das ist auch was ich durch dich gelernt habe, weil, also durch dich habe ich einfach gemerkt, wie viele Menschen einem reinreden. Und vollkommen wurscht, ob es jetzt angebracht ist oder nicht, der Inhalt, habe ich einfach durch dich gesehen, wie unangebracht es ist, vollkommen egal vom Inhalt her.
Mhm.
Also du kannst, natürlich gibt es da auch Grenzen im Sinne von, wenn jetzt dich merkt, dass jemand sein Kind schlägt, dann muss ich sagen, der soll damit aufhören. Aber es gibt genügend Themen, wo der eine das sagt und der andere das sagt.
Mhm.
Und nur weil es mir so nicht in den Kram passt, heißt es nicht, dass das nicht für die andere Person funktioniert.
Ja, Elternschaft ist so ziemlich, du machst es nie allen recht, weil es einfach, es gibt so viele verschiedene Meinungen und Erziehungsstile, ja, und...
Und durch dich habe ich halt auch einfach gesehen, wie viele Leute da wirklich meinen, eine Meinung haben zu dürfen.
Das stimmt, ja. Das war ein Thema mal.
Und das war dann halt auch das, wo ich mir immer wieder gedacht habe, ich bin jetzt sicher nicht die Person, die da die Kirsche aufs Sahnehörbchen draufstellt.
Das schätze ich sehr. Weißt du, was ich durch dich gelernt habe? Wieder. Und nicht, weil nur wir das so sind, sondern im großen Ganzen, oder was ich noch immer lerne, aber es ist ein Prozess, aber beim Menschen vom Guten auszugehen. Jedes Mal, wenn dieses total autonome, bitchige Ding in mir aufkommt, dieses, okay, dann mache ich nicht mehr, dann kommt so ein, der Mensch wird Gründe dafür haben, dass er jetzt so handelt. Und es ist vielleicht nicht okay, aber es gibt Gründe dafür und das muss nicht unbedingt alles gegen dich sein. Und so dieses Vertrauen in Menschen zu haben, ich weiß nicht, ich habe so verloren. Und du zeigst das einfach immer wieder so, auch wenn es schwierig ist. Menschen haben ihre Gründe dafür, sich menschlich zu verhalten. Und
das heißt halt nicht, dass es okay ist, aber nein. Es erklärt.
Genau.
Ja.
Und dass nicht alles so persönlich zu nehmen ist. Ja.
Ja.
Okay. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Oder eine Frage, die du dir gewünscht hättest, dass gestellt werden
würde?
Würde. Die gestellt worden wäre. So.
Genau. Mhm.
Wir studieren auch nicht Deutsch auf Lärm, sondern ich mache Englisch und Haushaltsökonomie. Ja.
Das ist keine Frage, aber das ist was ich da, glaube ich, noch nie erzählt habe. Ich habe, wo du schwanger warst und wo du deinen Sohn bekommen hast. Also, ja. habe ich das halt immer wieder, wenn ich mit meiner Mama unterwegs war und keine Ahnung, es ist irgendwie aufgekommen im Gespräch mit Bekannten oder Freunden von ihr, ist dann voll oft so ein herablassender Blick kommen oder so ein, okay, so jung, was, ich krieg ein Kind, was, okay, mit dem, was, wirklich? Und das hat mich so geärgert. Und ich, gerade in der Zeit, habe ich dich so viel verteidigt.
Okay.
Vor Leuten, die dich nicht kannt haben. Die auch nicht gewusst haben, wie die Situation ist, die nichts gewusst haben. Sie haben einfach nur gehört, junge Frau kriegt ein Kind. Und ich habe damals sehr viel mit meiner Mama drüber geredet, weil mich das einfach, es war so übergriffig.
Okay.
Und ich habe das richtig verteidigt, weil mich das richtig geärgert hat, weil das eben so ein Ding war, wo ich mir gedacht habe, Leute, das geht euch nichts an. Wenn sie sich dafür entschieden hat, dann hat sie sich dafür entschieden. Das ist ihre Sache. Und das, was ich halt erzählen wollte, ist, dass ich im Nachhinein das irgendwie spannend finde, ist, dass ich da automatisch dann in die Position kommen bin, dass ich das einfach auch verteidigt habe, dass das deine Entscheidung ist. Und halt auch, dass die Generation vor uns um einiges intoleranter sind als unsere Generationen, habe ich immer wieder das Gefühl gehabt. Mhm. Und ich habe mit meiner Mama damals dann gesprochen über das und sie hat gemeint, naja, in ihrer Generation war es halt so, dass entweder du hast dich entschieden dafür, Kinder zu kriegen und warst dann daheim und dann war dein Leben aus, so quasi, oder du hast dich dafür entschieden, keine Kinder zu kriegen und Erfolg zu machen. Und dass daher diese Reaktion kam.
Mhm.
Und ich habe eben auch durch die Situation mit dir diesen Generationenkonflikt auch einfach so stark mitbekommen. Aber nicht nur durch die Geschichten, die du mir erzählt hast, sondern halt auch über die Reaktionen von, ich war jetzt zu meiner besten Freundin und ihrem Baby.
Mhm.
Also, ja.
Das war auch immer meine eine große Angst, erstens einmal von Älteren eben von oben herab betrachtet zu werden dafür, dass ich mich dafür entschieden habe. Und auf der anderen Seite auch unter Gleichaltrigen, also die Angst, nicht angenommen zu werden dafür, dass ich mich so entschieden habe, in meiner Generation, die war extrem groß.
Aber hat es eigentlich irgendwann wirklich Situationen gegeben, wo Leute gesagt haben, okay, weil du jetzt ein Kind hast, habe ich gar keinen Kontakt mehr zu dir? Oder mag ich dich als Menschen nicht?
Gesagt wurde es nie, aber es hat eben schon noch gewisse Beziehungen beeinflusst, sage ich jetzt mal so.
Ja, okay, das ist aber klar.
Genau, und das ist auch, glaube ich, grundsätzlich ganz okay. Ich glaube, es hat mir nur damals noch mal mehr wehgetan, weil die Beziehung nicht funktioniert hat.
Mhm.
Also ja, manche Beziehungen sind einfach abgeflaut dadurch. Und ich glaube, ich bin dann auch sehr schnell in eine Defensivhaltung gegangen und war dann sehr... sehr verteidigend meinem eigenen Leben und meinen eigenen Entscheidungen gegenüber. Und das war dann vielleicht auch ein bisschen sehr schroff manchen Menschen gegenüber.
Ich habe halt das Gefühl, dass man mit manchen Menschen so schroff sein muss, weil sie es anders nicht verstehen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass gerade die Menschen, die so drauf sind, dass sie wegen... Ich weiß nicht, wenn ich mit jemandem befreundet bin, mag ich den Menschen als Menschen und dann ist es doch egal, ob der jetzt ein Kind kriegt oder nicht.
Sehe ich inzwischen auch so, ja.
Also klar ändert sich die Freundschaft irgendwie, weil ich halt einfach du bist anders available, logischerweise. Aber es gibt genügend Dinge, warum sich Menschen entwickeln können in ihrem Leben und irgendwie sich verändern können.
Mhm. Ja.
Also ich finde das einen sehr oberflächlichen Grund, eine Freundschaft zu beenden.
Mhm. Ich inzwischen auch. Ich weiß nicht, wie ich davor gedacht hätte, weil es mich nie wirklich tangiert hat. Also bevor ich Mama geworden bin, habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, was ist, wenn meine Freunde Kinder bekommen. Mhm. Deswegen kann ich es jetzt nicht sagen, wie ich damals reagiert hätte.
Ich habe auch nicht, also meine Reaktion war auch keine überdachte.
Ja, ja.
Also ich glaube, das hat mehr mit meinem Menschenbild zu tun.
Ja. Ja. Danke, Resi, für das Gespräch. Ich habe wieder mal was Neues über dich gelernt. Danke für die Freundschaft und für die unzähligen Stunden, die wir mit allen möglichen verbringen. Dafür, dass du mich so annimmst, mich und mein Kind, was nicht immer einfach ist. Nicht, weil mein Kind so schlimm ist, sondern weil wir einfach sehr verschieden sind alle miteinander. Sehr verschiedene Bedürfnisse haben. Es ist so schön, dich in meinem Leben zu haben.
Ja, danke.
Okay, ciao, Kakao.